Global denken,
lokal senden. Das Lokalmagazin beim Freien Radio auf 96,6 MHz.
Wir geben der Region eine Stimme.
Das Lokalmagazin beim Freien Radio.
Montags und freitags von 10 bis um 12.
Damit haben wir jetzt auch schon 11 Uhr erreicht und kommen zu dem Interview von heute. Und zwar mit Thomas Bockelmann und Sigrun Schneider-Keter, die uns heute ein bisschen was dazu erzählen zum neuen Theaterstück bzw. neu wiedergefundenen Theaterstück Mutters Courage und auch zur neuen Intendanz von Thomas Bockelmann beim Zimmertheater in Tübingen. Hallo.
Guten Tag.
Hi.
Guten Tag.
Ja, möchtet ihr vielleicht erstmal ein bisschen was über euch erzählen, Sigrun?
Also mein Name ist Sigrun Schneider-Keter. Ich bin strammer 82 Jahre alt und also ein alt gewordenes Mädchen und bin sehr, sehr dankbar, dass ich an der Seite von Thomas Bockelmann dieses wunderbare Stück My Mother's Courage, Mutters Courage von Georges Tabori spielen darf. Und das nicht seit gestern, sondern wenn ich zurückdenke, zähle, dann ist das in den 90er Jahren geschehen. 96, glaube ich, haben wir das erste Mal in Wilhelmshaven gespielt. Und dann hatte er die Güte und die Freundlichkeit, wann immer er das Theater gewechselt hat, Münster, Kassel, mich wieder einzuladen, zurückzukommen und wieder seine alte Mama zu geben. Und das habe ich von Herzen gerne gekannt, ist mein Lieblingsstück geworden in all den Jahren, weil diese Geschichte, über die ihr ja auch noch hören werdet, einfach, es ist nicht Geschichte, es ist Leben, pures Leben in der Welt überall und das Schlimmste, was damals geschehen ist, kann sich jederzeit wiederholen. Und deshalb sind wir beide ganz, ganz dankbar, dass wir in diesem Gewölbekeller-Theater am Abend euch und den Menschen in Tübingen diese Geschichte erzählen dürfen, sie mit ihnen teilen dürfen, anschließend mit ihnen uns austauschen zu können und diese Geschichte auf eine mit Herzenswärme am Leben halten dürfen. So viel erstmal von mir.
Dankeschön. Danke sehr. Thomas.
Ja, danke für die Einladung. Ich bin seit diesem Herbst wieder Intendant des Tübinger Zimmertheaters. Ich habe das schon mal geleitet von 1988 bis 93, da schließt sich also so ein bisschen ein künstlerischer Lebensarbeitskreis. Ja, da sind auch viele Erinnerungen natürlich mit verbunden. Und wir spielen seit dem 13. September und hatten eben am 13. September Premiere mit Mutters Courage. Sigrun hat es ja schon angedeutet, wir spielen das seit fast 30 Jahren. Und das Stück erzählt eine wahre Geschichte. Es erzählt nämlich die Geschichte der Mutter von Georges Tabori, der übrigens auch mal ein Jahr interimistisch Intendant am Tübinger Zimmertheater war, lange noch bevor er das Stück geschrieben hat. Es erzählt die wahre Geschichte seiner Mutter, die an einem warmen Sommertag im Jahre 44 in Budapest auf der Straße verhaftet und in einen Viehwaggon nach Auschwitz gesetzt wird mit 4031 anderen Menschen. Und sie ist tatsächlich die Einzige, die das überlebt. Und die Geschichte ist so unglaubwürdig, dass sie nur wahr sein kann. Und die Mutter hat die dann selber aufgeschrieben nach dem Krieg. Und dann hat der Georges Tabori daraus erst eine Erzählung gemacht, dann ein Hörspiel, dann ist es an den Münchner Kammerspielen 1978 uraufgeführt worden. Was irgendwie komisch ist, ist nicht nur, dass der eben Intendant am Zimmertheater war, sondern dass er, als wir es in der Villa Aurora in Los Angeles gespielt haben, wo wir ein schönes Gastspiel hatten, in dieser Villa hat der Anfang der 40er Jahre verkehrt und sich da mit dem Besitzer Leon Feuchtwanger getroffen und mit Brecht und der war mit Marlene Dietrich befreundet und so weiter. Und der garstigste und merkwürdigste Zufall jetzt aber ist, dass wenn man gegenüber vom Zimmertheater ist ein Italiener, der heißt Aldente. Und dann geht man so eine Treppe hoch und dann ist rechts so eine Informationstafel. zu Tübinger Geschichte. Und auf dieser Tafel steht, dass in dem Haus neben dem Zimmertheater ein gewisser Herr Dannecker aufgewachsen ist, der dann ein ganz strammer Nazi geworden ist, der dann persönlicher Referent bei Adolf Eichmann war und für die Deportation von und Ermordung von fast 500.000 Juden verantwortlich war. Und jetzt kommt die besonders irre Pointe, der war vor allen Dingen auch für die Deportation und Ermordung der Juden in Ungarn zuständig. Das heißt, im Zweifelsfall hat der diesen Zug mitorganisiert und im Zweifelsfall ist der mitverantwortlich für die Ermordung von 80 Familienmitgliedern der Familie Tabori. Als wir das erfahren haben und das erste Mal Text gemacht haben im Haus und aus dem Büro auf das Nebenhaus geguckt haben, haben wir beide so ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Und jetzt hört sich das natürlich alles so an, als wäre das eine ganz schwere und furchtbare Geschichte. Aber man sagt ja immer, der jiddische Humor ist ziemlich gut und der ist deshalb gut, weil Humor ist ja auch immer ein bisschen Trauerbewältigung. Und und wir versuchen das mit Humor zu erzählen. Also wir erzählen das so, dass ich eigentlich rauskomme wie so bei einer normalen Lesung und anfange diese Geschichte zu lesen und nach 30 Sekunden flackert das Licht, es geht eine Musik an, es passiert irgendwas im Raum und sie geht hinter mir lang, die Mutter, stellt sich noch kurz in so eine Leinwand, wo ein Zug fährt. Und dann fragt sie mich, wie heißt das Stück? Und ich sage, Mutter, wie kommst du denn hierher? Die ist ja eigentlich seit Jahrzehnten tot, ja. Aber es gibt in den jüdischen Erzählungen sowas, das nennt man den Dibbuk. Also wenn man eine Geschichte erzählt, dann werden manchmal die Figuren, die erzählt werden, lebendig. Mhm. Und das ist das, was hier passiert. Und dann versuche ich, die Geschichte weiterzuerzählen und dann unterbricht sie mich immer und sagt, das war aber doch ganz anders.
Wie Mütter das eben so tun.
Und dann wird's lustig. Und das ist, also es ist auch zwischendurch lustig. Es gibt natürlich auch eine große Tragik. Mhm. Aber also man muss jetzt keine Angst haben, dass man da nur so das Elend der Welt erzählt bekommt. Mhm. Ja? Ich will vielleicht mal, wenn ich darf, mal so ein einziges Beispiel geben für so eine bestimmte Art von jiddischem Humor, ja. Anfang der 30er Jahre gab es immer diese furchtbaren Karikaturen im Stürmer der Nazi-Zeitung von den hässlichen Juden. Ne? Die so riesigen Hakennasen und immer nur Geld zählen und ganz schrecklich aussehen. Und der Witz, den ich euch jetzt erzähle, geht so. Der handelt von Moishe und Sarah. Und Moishe und Sarah waren beide wahnsinnig hässlich. Also wirklich abgrundtief hässlich. Nur aber gerade über die Hässlichkeit kamen sie einander menschlich näher, beschlossen miteinander zu leben, heirateten aber nicht und lebten 10 Jahre zusammen, 20 Jahre, 30 Jahre. Und als sie schließlich ihr 30-jähriges Beisammensein feiern, nicht schöner geworden in den 30 Jahren und immer noch unverheiratet, mit ein paar Freunden und was zu trinken, guckt die alte hässliche Sarah, so ein bisschen angeschickert schon, den alten hässlichen Moishe an und sagt dann, nu Moishe, wollen wir nicht vielleicht doch heiraten? Und da schaut der Moishe lange zurück und sagt dann, nur gut, Sarah, wir kennen das Versuchen, aber wer wird uns nehmen?
Schön, ne?
Das ist sozusagen Trauerbewältigung mit Humor. Ja? Und das ist etwas, was ich persönlich sehr, sehr mag.
Ja? Dann wurde mir mal erzählt, was ist denn nur der kürzeste jüdische Witz? Und der ist Auschwitz.
Das hat George Tabori gesagt.
Das darf natürlich
wirklich nur...
Nur er.
Nur ein Betroffener sagen.
Aber wir waren auch erschüttert.
Ja. Ja. Es gibt vielleicht noch so einen ganz kleinen, wo eben auch, das passt dazu, Moishe und Kohn beieinander sitzen, die beide den Holocaust überlebt haben. Mhm. In einem Park auf einer Bank und tatsächlich Witze über Auschwitz machen. Und dann kommt der liebe Gott vorbei und sagt, sag mal, spinnt ihr darüber? Darf man doch keine Witze machen, das geht doch nicht. Mhm. Und dann sagen die beiden, da kannst du nicht mitreden. Und dann fragt der liebe Gott, wieso? Und dann sagen die, ja, du warst ja nicht da.
Wow.
Ja.
Ja. Aber steckt eine Wahrheit hinter.
Auf jeden Fall.
Man könnte da jetzt noch viel erzählen. Wir spielen diese... Ach so, was vielleicht noch wichtig ist auch, zu wissen, dass diese Aufführung 1 Stunde und 10 Minuten dauert. Mhm. Ja? Also, dass das nicht so endlos ist. Und was vielleicht auch wichtig zu wissen ist, ist, dass, weil wir das ja schon seit fast 30 Jahren spielen, das funktioniert halt, weil das Verhältnis Mutter und Sohn, das bleibt. Ja, auch wenn du 70 bist und deine Mutter sitzt neben dir, weil sie noch lebt, weil du das Glück hast, dass sie noch lebt, du bist sofort wieder der Sohn. Also das Verhältnis, egal wie groß du bist, wenn die Eltern da sind, bist du deren Kind. Ja, ja, so viel vielleicht mal für den Anfang zu Mutters Courage. Vielleicht habt ihr Nachfragen.
Ja, wie schön. Also was ein starkes Zeichen auch gegen den Hass, auch in der heutigen Zeit wieder, dass ihr damit auch mit dem Humor einfach so ein starkes Zeichen gegen Hass setzt. Das finde ich super schön. Vor allem jetzt noch mit der Geschichte, dass in dem Nebenhaus auch ein Nazi aufgewachsen ist. Ja. Das ist ja wirklich
Ja, der Zufall ist. Ja, und noch dazu der Nazi, der eben die ungarischen Juden deportiert
hat. Zufall hätte es ja nicht sein können.
Ja. Wir waren wirklich sehr erstaunt, ja. Und wir hatten eine schöne, erfolgreiche Premiere. Die Kritiken sind gut. Wir spielen das gerne. Wir merken natürlich auch bei den anderen Sachen noch ein bisschen, dass die Stadt noch nicht so voll ist, weil noch Semesterferien sind. Ja. Als wir angefangen haben, waren auch gerade die Sommerferien erst zu Ende. Aber der Besuch steigt, wird immer besser. Die Premiere war ausverkauft.
Ja. Und die Menschen bleiben
hinterher und wollen reden.
Wollen reden und kommen dann mit solchen großen Kinderaugen und staunen über diese Geschichte, die wir ihnen mitteilen durften. Mhm. Und dann kommt man von Mensch zu Mensch wunderbar ins Gespräch. Das heißt, wieder eine Begegnung zu einem Thema in unserem Leben, das wir dann wieder miteinander teilen und bewältigen können. So. Mhm. Das ist so spannend, jeden Abend die Menschen da zu erleben, wie sie kommen und sagen, ja, und nun sag mal. Ich sag jetzt mal einfach, was mir einfällt. Mich haben dann immer gefragt, wie kommst du mit dem Theater denn immer mit diesen Geschichten? Weil ich in meinem Leben oft mit diesen Geschichten zu tun hatte, auch übers Theater. Und da gibt es eine ganz sehr traurige Geschichte, aber eine wahre. Ich war eingeladen vom Basler Theater, als erstes deutschsprachige Theater nach Tel Aviv zu gehen mit einer ganz dämlichen Komödie. Meine Mutter sagt, willst du da hin? Was machst du denn da? Fronttheater oder was? Und dann sind wir gelandet in Tel Aviv und kamen in ein Theater mit fast 700 Plätzen. Voll. Wow. Und als die Vorstellung, ich sage wirklich eine Komödie, zu Ende war, standen die Leute in Reihen an den Ausgängen und fragten, sag mal, Kleine, wie sieht's denn aus in Moabit? Ich komme nämlich aus Berlin. Und da geht mir immer wieder Gänsehaut, wie diese Menschen, die dieses alles erlebt haben, überlebt haben, doch in ihrer Heimat in Berlin oder im Schwarzwald oder wo immer sie herkamen, sich auch noch als Deutsche gefühlt haben. Das hat mich total berührt. Ja. Danke.
Und was Sigun erzählt von den Begegnungen, also daraus könnt ihr natürlich auch schließen, dass das Zimmertheater eben auch nach der Aufführung, dass man da noch sitzen kann und was trinken kann und wenn das Wetter schön ist, auf dieser schönen Terrasse sitzen kann. Genauso wie beim Vorverkauf von Mittwoch bis Samstag, der immer schon um 4 beginnt, dann kann man sich da auch hinsetzen und einen Kaffee trinken und was auch immer. Ein offenes und zugewandtes Haus sein. Was ich auch noch erwähnen möchte, ist, es gibt gegenüber vom Zimmertheater die einzige Lyrikbuchhandlung in Tübingen und wir haben mit der Frau einen sehr guten Kontakt aufgenommen und die macht jetzt bei jeder Aufführung auch einen Büchertisch im Zimmertheater und da kann man unter anderem auch Bücher von George Tabori kaufen und von andere Bücher, die thematisch was mit dieser Problematik zu tun
ganz
haben.
Ganz wunderbar.
Ja, das ist ja auch der offene Dialog, das Wichtigste an so einem Thema. Genau.
Ja, vielleicht also generell einfach so ein sehr schöner Ort der Begegnung, der da dadurch geschaffen wird oder auch durch euer Stück. Ein sehr großer Raum des Austausches.
Ja. Wunderbarer Schön. Raum, dieses Gewölbe.
Wir werden natürlich jetzt auch bald, dazu kommen wir später noch, wir werden nächsten Samstag die erste Premiere im Löwen haben. Vielleicht vorher noch der Hinweis, dass es noch eine zweite Premiere gegeben hat am Sonntag, den 14. Und das spielen wir jetzt immer sonntags um 18 Uhr, so als Soiree. Das heißt, oh Augenblick, verweile doch. Ja, ein Goethe-Zitat. Der verweilt halt nie, die Zeit vergeht. Und da gibt's ganz viele wirklich sehr schöne Gedichte über die Liebe und die Vergänglichkeit. Aber noch wesentlicher ist vielleicht, also die Gedichte sind von Mayröcker und Bachmann und Brecht und Mascha Kaleko und Hans Sahl und der in Tübingen übrigens mit über 90 dann gestorben ist, aus der Emigration wiedergekommen ist. Aber noch wichtiger ist, dass da ein Mensch zwischendurch Gitarre spielt, klassische Gitarre. Der heißt Christoph Denoth, von dem werden ja vielleicht heute im Laufe der Sendung nochmal ein Stück einspielen. Der hat nämlich auch schon mal in der Carnegie Hall in New York gespielt und der hat auch schon mit den Berliner Philharmonikern gespielt. Und der ist unter anderem auch Professor an der Royal Academy for Music in London und der ist wirklich einer der besseren Gitarristen seiner Zeit. Ja? Und ich glaube, ihr werdet es auch gleich hören.
Genau, jetzt haben wir ein bisschen in die Musik von Christoph Denoth reingehört. Kommen wir nochmal zu euch. Einmal zu dir, Thomas. Du hast gesagt, dass du eigentlich schon seit 34 Jahren oder vor 34 Jahren Intendant warst. Wie kommst du überhaupt zum Theater? Was hat dich dazu geführt?
Naja, also ich hatte eine Mutter, die ganz viel ins Theater gegangen ist und mich immer mitgenommen hat. Ich habe dann so ein kleines Erweckungserlebnis war, dass als ich mit 6 in die Schule gekommen bin, gab es da so ein pädagogisches Gedicht, wo ein Briefkasten in Ich-Form sagt, wie sehr er sich darüber ärgert, dass in ihn immer so lauter Mist reingeschmissen wird, Butterbrotpapier und so weiter. Und der ist so ganz zornig und ich konnte mich irgendwie super gut mit dem identifizieren und habe das ganz zornig vorgetragen. Und das fand der Lehrer so schön, dass der später, wenn es mal wieder langweilig war im Unterricht, gesagt hat, Thomas, mach doch nochmal den Briefkasten. Das war sozusagen das erste Mal, dass ich gespielt habe. Und später, viel, viel später, in der Psychoanalyse kamen wir dann zu der Deutung, das war so eine Zeit, wo meine Eltern nicht wussten, ob sie sich scheiden lassen sollen und als Kind spürst du sowas ja und wir sind dann so ein bisschen darauf gekommen, dass ich auch so ein bisschen der Briefkasten war, in den die ihren Mist reingesteckt haben, jetzt mal so sehr verkürzt. Ja? Nein, und dann habe ich angefangen, Theaterwissenschaften zu studieren und habe aber gemerkt, das finde ich ganz, diese wissenschaftliche Verwurstung von Theater finde ich eher langweilig. Ja? Und dann habe ich mich auf einer Schauspielschule beworben und bin da auch genommen worden und habe dann Schauspielerei gelernt und hatte aber immer den Ehrgeiz, auch Regie zu führen. Das ist aber ganz hilfreich, wenn man selber weiß, wie es ist, auf einer Bühne zu stehen, bevor man anderen sagt, was sie da machen sollen. Ja, und dann habe ich das ganz große Glück gehabt, ein gewisser Klaus Pierwos, der am LTT auch mal Intendant war und dann nach Köln ging, wo ich lebte, der hat dann was von mir gesehen und dann hat der mich irgendwann angerufen und gesagt, Herr Buckelmann, könnten Sie sich vorstellen, Intendant vom Tübinger Zimmertheater zu werden, weil der irgendwas in mir gesehen hat. Und dann bin ich hier hingefahren und habe mich beworben und hatte irgendwie einen guten Tag und dann haben sie mich genommen. Und dann war ich am Anfang aber auch überfordert und hatte es am Anfang gar nicht leicht und habe dann so sehr viel mit Learning by Doing bin ich so vorangekommen. Ja, und dann ist es irgendwie immer weitergegangen. Dann war ich eben an der Landesbühne in Wilhelmshaven, da fährt man so rum an Gastspielorte. Da habe ich Sigrun kennengelernt und dann war ich bei den Städtischen Bühnen Münster, da arbeiten 350 Leute. Das ist ein Dreispartenhaus mit Tanztheater, Musiktheater und so weiter. Und dann eben 17 Jahre Staatstheater Kassel. Das sind noch mehr Leute, 580 Leute arbeiten da und man hat 36 Premieren, also da muss man auch viel organisieren. Und dann habe ich eigentlich gedacht, mit 66, jetzt höre ich auf. Und dann kam aber hier diese Krise, es war ja wohl auch mal fast ein Gedanke, ob man das Zimmertheater vielleicht schließt, weil die Stadt eben solche finanziellen Probleme hat. Also wir müssen auch extrem kürzen, ne? 26% vom Etat und dann sind meine Vorgänger zurückgetreten. Und dann habe ich gedacht, also geschlossen werden soll das wohl mal auf keinen Fall, ja, weil ich dieses Theater sehr liebe und mich damit verbunden fühle. Und ich mag das Theater sozusagen, das will ich vielleicht noch sagen, auch als einen Ort, wo ich nicht mit mir einer Meinung sein muss. Also was ich schön finde im Theater ist, dass einer was sagt auf der Bühne und man denkt irgendwie so, ja, der hat recht. Und dann sagt ein anderer, erwidert dem was und dann denkt man, der hat auch irgendwie recht und dann wird's interessant. Ne? Also es geht absolut. So auch um Binnenspannung unter Figuren. Ja? Mhm. Und dass Theater eben so ein Ort ist, der auch die Geschichten der Menschheit immer wieder neu erzählt. Ja? Also vielleicht noch eine Begebenheit von damals. Ich war auch Dozent am Leibniz-Kolleg. Ja? Und vor einer Unterrichtseinheit in der Nacht vorher ist der erste Golfkrieg ausgebrochen. Und wir saßen alle vorm Fernseher und haben gesehen, wie die Bomben fallen. Ja, das war für die meisten von uns auch neu. Das hatten wir noch nie erlebt. Ja, wir sind ja Gott sei Dank in einer relativ friedlichen Zeit aufgewachsen. Und dann habe ich gedacht, jetzt kannst du mit dem Unterricht nicht so machen wie sonst. Und habe das älteste Theaterstück der Welt, die Perser, kopiert. Das ist ein Stück über Krieg. Und der entscheidende Moment in dem Stück ist, dass ein Bote kommt und den Athenern erzählt, dass sie die Schlacht bei Salamis gegen die Perser gewonnen haben. Und es ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Und dann schildert er aber das Leid der Unterlegenen, die Trauer der Mütter um die toten Söhne, um die Verletzungen, um die Zerstörung und so weiter. Und es ist überliefert, dass es dann in dem Amphitheater ganz still wurde, weil die Leute auf einmal merkten, es könnte ihnen genauso gehen. Und was da passiert ist, wir haben das dann an dem Morgen mit diesen jungen Studenten in verteilten Rollen gelesen und dann waren die auf einmal ganz erstaunt, dass so ein Text, der 2000 Jahre alt ist, einen so viel angehen kann und wie aktuell der immer noch ist. Ja. Also das finde ich auch was sehr Interessantes an Theater. Ich könnte da jetzt schon lange weiterreden, aber ich glaube, die Sigrun hat auch noch was zu erzählen.
Ja, vielleicht zwei kleine Geschichten, weil gerade gefragt wurde, wie hat das angefangen mit dem Theater? Und das war bei mir so, ich war 18 Jahre alt und wurde sehr krank, kriegte eine Herzerkrankung und las ein halbes Jahr in der Klinik mit 18. Und dann bin ich wieder rausgekommen und dann hat man mir geraten, nur noch sitzende Tätigkeit, wenn beruflich. Und dann ist meine Mutter, die wollte mir was Gutes tun, am Kurfürsten Damm mit mir in eine Bar gegangen. Und dann hat mich jemand aufgefordert zum Tanzen, ein älterer Herr. Und er sagte, Sie bewegen sich ja so schön. Dann habe ich ihm gesagt, wo ich gerade herkomme, aus dem Bett nehme ich ein halbes Jahr. Und dann hat er gesagt, ich möchte Sie gerne bekannt machen mit meiner Freundin Mary Wigmann. Das war eine große Ausdruckstänzerin, die lebte damals in Berlin. Die hat mich eingeladen, ich bin hingegangen, ich habe gesagt, aber mit dem Busen und so rund wie ich bin, kann ich ja keine Tänzerin werden. Und dann sagte sie, mein liebes Kind, hören Sie auf zu reden, rauchte ihre Zigarette weiter und sagte, jetzt tanzen Sie mir mal eine Klagemauer und jetzt tanzen Sie mir mal ein Wiegenlied. So habe ich so gemacht. Und dann hat sie mich aufgenommen. Aber nach einem Jahr, ich war nicht so hübsch wie die anderen Mädchen, aber nebenan war das Max-Reinhardt-Seminar, die Schauspielschule in Berlin, die Leitung hatte Hilde Körber. Und dann habe ich mich dort vorgestellt und dann bin ich eingeladen worden zum Vorsprechen und dann wusste ich gerade mal ein Gedicht und Elektra, das hatte mir gefallen. Ja, und dann haben die mich aber nicht genommen und dann lud sie mich nochmals ein und sagte, schade, die haben sie nicht gewollt. Die Begründung, das Gesicht gibt viel her, aber der Körper ist tot. Nun war ich ja lange krank. Und dann hat diese Dame zu mir gesagt, das interessiert mich gar nicht. Der Erste, der in der Zwischenprüfung nach Hause gehen muss wieder, an dessen Platz kommen Sie. Denn ich habe in Ihnen gesehen ein weinendes Kind und das Lachen eines Clowns. Und da, so bin ich auf die Schauspielschule gekommen. Wow, das ist wunderbar, oder?
Absolut. Ja.
Und die zweite Geschichte, soll ich die noch kurz dazu schicken?
Sehr gerne.
Also ich war eingeladen von Packard, das ist das polnische Agentur. Da machten die die Öffnung nach Polen hin, von Deutschland nach Polen, wurde ich eingeladen mit einem Stück von Georg Kreisler, ein Musical für eine Frau, 20 Songs und 10 Umzüge. Und da wurde ich eingeladen ans Jüdische Theater nach Warschau. Das war natürlich eine Riesenfreude. Und dann wurden wir, der Pianist, die Gardobiere und ich, abgesetzt im Hotel Europinski. Ein Riesenschuppen, Marmortreppen. Ich dachte, was ist das denn hier im armen Polen? Ne? Und später stellte sich heraus, dass das der Ort war, wo die Nazis gelebt haben, also gewohnt haben. Das wusste ich aber bis dahin nicht. Da habe ich meine Mutter angerufen und sagte ihr, du, ich bin im Hotel Europinski. Da machte die eine große Pause und sagte, Kind, ich muss dir was sagen, in diesem Hotel bist du im November 41 gezeugt worden. Und dann habe ich erfahren, dass mein Vater, der bei der SS war, dort gelebt hat. Und wenn ich daran denke, dann wird mir heute noch ganz kühl auf der Haut. Dann bin ich am Abend ins Jüdische Theater gegangen als Tochter eines Nazis und habe vor 400 Leuten dieses Stück gespielt und gesungen. Dann war der Erfolg groß. Wir wurden in die Botschaft eingeladen, in ein Kellerlokal. Dann kam der Botschafter und sagte, freuen Sie sich nicht. Und da habe ich gesagt, ja, in diesem Stück ist ja eigentlich doch nicht so viel zum Lachen. Und dann sind wir gefeiert worden und ich bin wieder nach Hause geflogen und 4 Wochen später oder gefahren, bekomme ich Post und dann stand da drin, wenn Sie die Tochter von Georg Kätner sind und von Ingeborg, dann sind Sie, Ihre Mutter war 25, hatte Locken und Sommersprossen, dann bin ich Ihr Cousin. Der hat einen Zeitungsausschnitt mitgeschickt, wo stand heute Abend Lola Blau mit einem Bild. Und dann ist er nach Leer gekommen, nach Ostfriesland, wo wir wohnten, mit einem Töff-Töff, seiner Frau Maria und einem Hund, Speck und Wodka. Und dann hatte ich plötzlich eine polnische Familie. Der war im Widerstand. Ich hatte nie erfahren, dass mein Vater einen Bruder hatte, der im Widerstand war, zur selben Zeit. Ein paar Jahre jünger. Das ist auch eine aufregende Geschichte gewesen, das muss ich mal sagen. Dankeschön.
Also da geht so ein bisschen deutsche Geschichte durch die Sigrun durch, ne?
Ja.
Da gibt es Täter und einen im Widerstand. Und sie spielt dieses Stück jetzt schon so lange, da fügt sich was.
Da tut sich was. Und eine kleine letzte Geschichte. Ich habe ein Stück gespielt von Wächter, das hieß Luzi, mit einer Schlagzeugerin.
Ja.
Sylwia Czetinska kam aus Warschau, war eine berühmte erste Dirigentin überhaupt, auch in der Schweiz, und Cellistin. Und die sagte zu mir, meine Mutter hat gefragt, wie du heißt, Ketner. Ja, ich soll dir sagen, dann hat dein Vater ihr im Ghetto das Leben gerettet. Und es war so, dass mein Vater im Ghetto war und da waren Frauen aufgestellt zum Erschießen. Und dann ist er hingegangen und hat einfach die letzte in der Reihe genommen und ist mit ihr weggegangen. Und das war die Mutter von meiner Kollegin Sylwia Czetinska.
Wow. Da hatte der mal kurz eine menschliche Regung, gell?
Ja. Nein, danach hat er die Uniform ausgezogen und ist schwer depressiv geworden, freiwillig in den Krieg gegangen wieder. Und dann auch gestorben mit 45. Ich habe ihn kaum kennengelernt. Aber diese Geschichte mit Sylvias Mutter, die fand ich einfach zu allen anderen Geschichten auch bemerkenswert.
Sigrun, du hattest auch gesagt, wenn wir jetzt zu Mutters Courage zurückgehen, dass es dir sehr am Herzen liegt auch, dass es eins deiner Lieblingsstücke ist. Möchtest du das begründen, vielleicht auch gerade mit dem Rückblick zu deiner Schauspielgeschichte?
Warum ist das ein Lieblingsstück von mir? Ich war lange in Israel. Ich bin dort geblieben, nachdem ich gespielt habe, hatte ich 2000 Franken und dann habe ich mich gemeldet in einem Kibbutz und habe dort gearbeitet und habe international alles kennengelernt, 75 Nationen und wie da die Menschen miteinander umgegangen sind. Jeden Schabbat sind wir nach Jerusalem und haben auf der Straße getanzt. Das war Menschenverständigung. Wir sind nur bei den arabischen Menschen essen gegangen und dann gab es eben auch einen arabischen Arzt und einen jüdischen Arzt, die haben zusammen in den armen Vierteln von Israel die Menschen behandelt. Und vor allem Araber, die schon damals nicht so ganz gut gelitten waren in der Regierung. Also die haben auch mir gesagt, wir verstehen uns, wenn man uns nur ließe. Und die Politik von außen macht uns Israel kaputt. Das war Yasha Shapiro, der war Architekt und der hat mir diese Dinge alle, hat mich begleitet da durch das Land. Ne? Ich habe immer gearbeitet und dann habe ich mir das Land und die Menschen durfte ich dann kennenlernen. Und ich wäre gerne dort geblieben, aber...
Also das sind so Geschichten... Das wäre die Energie, die die Welt da bräuchte. Und was da im Moment passiert, ist natürlich der nackte Horror.
Ja.
Und wir finden Herrn Netanyahu auch einen ganz schrecklichen Menschen. Und was da im Gazastreifen passiert, finden wir auch ganz schrecklich. Was vorher passiert ist, finden wir natürlich auch nicht schön. Das muss man sich vorstellen. Ne?
Aber meine jüdischen Freunde in Israel, die mögen den Herrn Netanyahu überhaupt nicht. Also die ich kenne, die möchten auch dem Ganzen an ein Ende setzen. Aber wie kannst du das, wenn du nur im Volk bist und nicht so viele sind es?
Also man vergisst manchmal sozusagen, dass es auch in Israel ganz, ganz viele Menschen gibt, die so denken. Ne? Da gibt es Demonstrationen von, da gab es eine Demonstration von 1 Million Menschen.
Ja. Ja.
Das ist...
Aber wie schön, das von Ihnen zu hören, nochmal dieses Zusammenhalten von verschiedenen Menschen ist ja wichtig und richtig, gerade im Moment noch zu hören. Das gibt's ja bestimmt auch immer noch, wenn man gelassen wird, dann würden sich natürlich alle besser verstehen.
Ja, ich glaube auch.
Es gibt einen Dokumentarfilm, ich erzähle das noch in 3 Sätzen, weil mich das extrem berührt hat. Da ist ein 8-jähriger Palästinenserjunge in der Westbank, da macht die israelische Armee einen Fehler und der kommt ums Leben. Ja? Der wird durch eine Bombe getötet. Die bringen den noch ins Krankenhaus, die entschuldigen sich auch, in diesem Fall sogar. Und die Ärzte versuchen, dem noch das Leben zu retten, aber es klappt nicht. Und dann werden diese palästinensischen Eltern von dem Jungen gefragt, ob sie mit Organspenden einverstanden wären. Und diese Eltern, die gerade ihr Kind verloren haben, sagen ja. Und dann wird mit der Niere von diesem 8-jährigen Jungen einer 11-jährigen Tochter einer total orthodoxen jüdischen Familie das Leben gerettet, die nie einen Palästinenser auch nur mit dem Arsch angeguckt hätten. Ja? Und dann kommt es zu einer Begegnung dieser beiden Eltern. Und dann ist das auf einmal, sind diese ganzen Konflikte auf einmal sowas von egal, weil diese Eltern von diesem von dieser orthodoxen Familie natürlich schmilzen vor Dankbarkeit wie Butter in der Sonne, was diese palästinensische Familie da gemacht hat, dass sie das erlaubt hat. Ja, also ich erzähle die Geschichte nur, das ist eine einzige, winzige, kleine Geschichte, aber ich würde immer sagen, das ist die Energie, die die Welt braucht, verdammt nochmal.
Auf jeden Fall. Ja. Ja, dann vielen Dank für diese Geschichten, sind sehr berührend, nehmen uns alle mit. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine kurze Musikpause. Und genau, hören weiter aus dem Album, was Sie gerade schon vorgestellt haben.
Mhm. Sind wir auch schon wieder zurück im Studio. Und wenn ihr euch ganz recht erinnert, haben wir tatsächlich heute Morgen noch ein neues Stück vom Zimmertheater angeworben. Und zwar ist das Patient Zero One. Thomas, du möchtest uns auch noch was dazu erzählen.
Ja, also vor allen Dingen freue ich mich sehr, dass die Regisseurin dieses Stückes, Magdalena Schönfeld, jetzt nämlich schon am Telefon wartet und die kann ihre Inszenierung natürlich noch toller vertreten als ich. Ich will nur sagen, da zeigt sich, dass es auch Kontinuitäten gibt zur vorigen Intendanz. Magdalena Schönfeld hat schon ganz toll auch in vergangenen Spielzeiten am Zimmertheater inszeniert. Mhm. Und auch zwei der drei Spielenden, nämlich Jay Woschny und Johanna Engel, sind schon eine Weile am Zimmertheater engagiert. Es ist ein dritter Kollege hinzugekommen, der heißt Stefan Herrmann und ist auch ein ganz wunderbarer Schauspieler. Und jetzt würde ich einfach ganz schnell das Wort an Johanna Schönfeld übergeben wollen. Die erzählt ein bisschen, warum ihr das, wie ich weiß, ziemlichen Spaß macht, dieses Stück zu inszenieren. Johanna, du hast das Wort.
Ja, hallo. Ja, genau. Also wir haben am Samstag mit Patient Zero One Premiere hier im Zimmertheater im Löwen. Und es ist halt, warum es so toll ist, es ist halt eine radikale und humorvolle Kampfansage gegen das Vergessen und das Verdrängen der anderen Pandemien des 20. und 21. Jahrhunderts. Wir sprechen hier von der HIV-Pandemie und auch Corona wird ein Thema sein. Genau, und es kommen Stimmen zum Vorschein von einer Mehrheitsgesellschaft, die so nicht gehört wurde, die sonst eher stumm bleibt, aus Scham und Angst, aber auch vor Stigmatisierung. Und genau, es geht gegen Stereotype und falsche Vorurteile und gegen die Vereinsamung und das Schweigen. Und in Patient Zero Bonn folgen wir drei Figuren, oder bei uns sind das die drei Schauspieler Johanna Engel, Jay Woschny und Stefan Herrmann. Und es spielt eher in einer Großstadt, die nicht näher benannt ist. Und genau, ist der Tod, der die Tod bei uns genannt, ist auch personifiziert und kommt zu einer Party und crasht die ganz schön. Und er befindet sich auch in einer Existenzkrise. Und da gibt es auch sehr humorvolle und aber auch ernste Passagen zu, was sehr schön ist. Und unser Autor von dem Stück, der Markus-Peter Tesch, wird jetzt in der nächsten Spielzeit auch Hausautor am Deutschen Theater in Berlin. Was uns natürlich auch total freut, dass wir diesem wichtigen Autor irgendwie auch eine Stimme geben können und bei uns gezeigt wird.
Kann vielleicht noch ergänzen, dass das Stück eben, es hatte seine Uraufführung am Staatstheater Kassel. Es war auch da schon extrem erfolgreich und es ist deshalb auch so interessant, weil es diese beiden, also an Covid erinnern wir uns ja noch, auch wenn wir da nicht mehr so gerne dran zurückdenken mit diesen ganzen Verwerfungen, die es da gab. Aber für die Menschen, die AIDS überlebt hatten und die das, da gab es ja eine unglaubliche Stigmatisierung damals in den 80er Jahren. Leute haben ihre Jobs verloren. Sie waren, also das hieß Schwulenseuche und lauter so ein Blödsinn, dass AIDS mittlerweile eine Krankheit ist, wo man mit einer Tablette am Tag dieselbe Lebenserwartung hat, wenn man HIV-positiv ist, wie andere Menschen, die das nicht sind, dass man übrigens auch wieder ungeschützt Sex haben kann, ohne dass man sich irgendwas Böses tut und all solche Sachen. Naja, und die Leute, die das überlebt haben, das thematisiert das Stück auch ein bisschen. Die haben natürlich zum Teil, also ich will nicht sagen belustigt, aber schon nochmal mit so einem ganz anderen Blick darauf geguckt, wie die Gesellschaft dann 21 darauf reagiert hat, als Covid um die Ecke kam. Ja? Ich will vielleicht auch noch sagen, dass wir so eine Dauereinrichtung haben, also die Voraufführung, wir nennen das Kostprobe, ist ja am Donnerstag um 20 Uhr. Das machen wir jetzt bei jedem Stück und die kostet einen halben Preis, ja, wie sonst. Und man kriegt trotzdem das ganze Stück zu sehen. Und die Premiere ist dann am 27. im Löwen, also in unserer größten Spielstätte, wo man auch mehr mit Bühnenbild machen kann und so weiter und so weiter. Ich wollte noch mal sagen, dass wir uns sehr gefreut haben, dass ihr uns eingeladen habt und dass wir auch sehr gerne wiederkommen, wenn ihr uns wieder einladet und wir euch dann was über die nächsten Stücke noch erzählen würden, die wir in dieser Spielzeit vorhaben. Da kommt nämlich noch eine ganze Menge, aber ich glaube, wenn wir das jetzt machen, ist es zu früh. Ja?
Ja.
Aber ich freue mich sehr auf diese Premiere und kann das auch jetzt schon sagen. Ich freue mich auch sehr darauf, wenn wir die Zusammenarbeit mit Johanna Schönfeld fortsetzen können. Das weiß ich schon, aber ich sage es trotzdem nochmal öffentlich.
Okay. Vielen Dank, Thomas.
Auch von unserer Seite vielen Dank, dass ihr hierher gekommen seid und uns so viele schöne, auch persönliche Geschichten erzählen konntet. Ich finde, das verbindet doch nochmal das Stück richtig toll zur Realität und wir kommen auf jeden Fall alle mal vorbei und schauen uns das an. Es klingt wirklich wunderschön, euch beide da spielen zu sehen. Genau.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir jede Menge Veranstaltungstipps, die dann auch noch in Zukunft auf euch zutreffen. Einmal Patient Zero One, was jetzt am Donnerstag die Kostprobe hat, im Löwen. Und dann aber natürlich auch noch Mutters Garage, was, soweit ich weiß, das nächste Mal sogar am Freitag diese Woche auftritt.
Genau so ist es, ja.
Perfekt. Genau.
Dann gut. Halten wir uns alle den Freitag frei.
Ja.
Und das war es erstmal von uns für heute mit dem Lokalmagazin. Und hören uns am Freitag.
Genau. Danke, Thomas. Danke, Sigrun. Danke, Johanna.
Sehr gerne. Wir danken euch.